Liebe Hörerinnen und Hörer, hört ihr dieses Geräusch? Dann folgt Werbung. Ihr kennt ja den Deal. Ihr könnt den Podcast kostenlos hören, dafür gibt's ab und zu Werbung. Und jetzt, los geht's!
Geolino Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
So, Gummistiefel müssen mit. Die Teerstraßen gibt's ja damals noch nicht. Nur matschige Pfade. Dicke Jacke. Warme Leggings. Oh, wo ist meine Taschenlampe? Nicht, dass ich da im Stock dunkel durch die Städte und Dörfer und dann verlaufe ich mich auch noch. Hallo ihr Lieben. Ihr seid ja schon da. Entschuldigt, ich bin total im Packstress. Ich bereite nämlich gerade unsere nächste große Reise vor. In den letzten Folgen sind wir ja in die Zukunft gecruised. Klar, in selbstfahrende Autos, um schlaue Roboter zu treffen. Aber jetzt geht's zurück. Weit zurück. Denn in dieser und in den nächsten Folgen machen wir uns auf in die Vergangenheit. Und zwar in eine ultraspannende Epoche. Ins Mittelalter. Ich freue mich so. Vielleicht geht's euch wie mir. Wenn ich an Geschichte denke, kommen mir sofort Bilder von Rittern, Königinnen, Burgen, von aufregenden Ritterturnieren und großen Festen in den Sinn. Heißt also, wenn ich an ferne Zeiten denke, denke ich ans Mittelalter. Vielleicht müsste ich auch noch ein kleines Erste-Hilfe-Set einpacken. Krankenhäuser gibt's damals ja auch noch nicht. Und was zu essen? Oh, das passt nicht. Mein Koffer ist viel zu voll. Und in unserer Zeitmaschine ist jetzt auch nicht so viel Platz. Naja, wird schon nichts passieren. Und ich will jetzt endlich los. Seid ihr auch bereit? Ab geht unser abenteuerlicher Trip in die Vergangenheit. So viel verrate ich euch jetzt schon. Wir treffen jede Menge spannender Menschen, Könige und Kinder. Hui, das rumpelt und ruckelt ja ganz schön in meiner kleinen Zeitmaschine, in der ich unterwegs bin. Wir müssen von jetzt aus weit mehr als 1500 Jahre zurückreisen. Denn Expertinnen und Experten sagen, das Mittelalter beginnt um das Jahr 500 und endet etwa um 1500. Soweit, so gut. Komplizierter ist die Antwort auf die Frage, warum heißt die Epoche eigentlich Mittelalter? In der Mitte von was steckt denn das Mittelalter? Es ist so, der Begriff stammt aus einer anderen, späteren Zeit, der Renaissance. Also die Zeit ab dem 16. Jahrhundert. Damals beginnen Künstler und Wissenschaftler, die tolle Kultur der alten Griechen und Römer wieder zu entdecken und zu feiern. Diese war nämlich in den Jahrhunderten vorher fast in Vergessenheit geraten. Genauer gesagt, in den Jahrhunderten mitten zwischen Antike und der Renaissance. Naja, und so nannte man diese Zwischenzeit bald Mittelalter. Viele sagen, es sei eine dunkle Zeit gewesen, denn es gab viele Kriege, Krankheiten und Armut.
Wir haben das Jahr 800 erreicht.
Langsam kann ich auch nicht mehr sitzen und neugierig bin ich auch. Wie sieht unser Kontinent im frühen Mittelalter aus? Zeitmaschine, bitte landen! Wow. Wir sind eigentlich nur gut 1000 Jahre zurückgereist. Das ist verdammt wenig im Verhältnis zur gesamten Geschichte der Menschheit. Doch unser Kontinent sieht im Jahr 800, in dem wir nun stoppen, komplett anders aus. Europa ist von einem Teppich aus dichten, dunklen Wäldern überzogen, aus dem sich nur hier und dort Städte und kleine Dörfchen wie Inseln erheben. In ganz Europa leben gerade mal gut 10 Millionen Menschen. So viele wie heute in Bayern leben. Noch gibt es nur wenige Burgen. Die werden erst später in großer Zahl gebaut. Aber wo leben dann im frühen Mittelalter die Kaiser und Könige? Und was sind das überhaupt für Typen, die über die Menschen des Mittelalters herrschen? Ihr müsst wissen, die Machthaber werden damals ja nicht wie heute von allen gewählt. Einzelne mächtige Geschlechter, das sind sozusagen Großfamilien, haben über Generationen hinweg das Sagen über alle und alles. Huch, was ist denn das? Da hinten, mitten im Wald, sehe ich einen gewaltigen Tross. Eine Menschenschlange, geschmückte Pferde, darauf Männer mit schicken Pelzmänteln und silberglänzenden Waffen. Einer der Männer ragt heraus. Er ist echt riesengroß. Und, ja klar, mir kommt gerade eine Idee, wer das sein kann. Karl der Große, der bekannteste und bedeutendste Herrscher des Mittelalters. Das ist seine Geschichte.
Eines Tages wirst du König sein. Das bekommt Karl, der wohl so im Jahr 748 geboren wird, schon als kleiner Junge beigebracht. Sein Vater nimmt ihn darum früh mit zu wichtigen Treffen und er achtet darauf, dass er eine gute Ausbildung bekommt. Er lernt Latein, lesen und vor allem zu kämpfen. Schon mit 13 Jahren steht er zum ersten Mal im Gefechtsgetümmel. Er ist ein wagemutiger Raufbold und ein tüchtiger Feldherr. Schon mit 20 übernimmt er die Herrschaft von seinem Vater und ist von da an fast immer im Krieg. Frieden ist ihm fremd. Karl will sein Frankreich, das schon damals weite Teile Westeuropas einnimmt, immer weiter vergrößern. Vor allem mit seinen Nachbarn, den Sachsen, liefert er sich darum bittere Kämpfe. Erst nach 30 Jahren ergeben sich die Sachsen und Karl, der unterwirft noch weitere Völker. So wächst sein Reich immer weiter an. Von der Nordsee bis nach Spanien, vom Atlantik bis an die Elbe. Es ist eins der größten Reiche im Mittelalter. Um es regieren zu können, baut der Herrscher ein ausgeklügeltes Netz aus Boten auf. Die reiten ständig hin und her und berichten ihm. Zudem ist Karl selbst viel unterwegs. Deswegen hat er auch nicht eine einzige prächtige Burg. Er verfügt über einen Wanderhof. Das heißt, Karl und alle, die ihm wichtig sind, reisen immerzu umher. Kisten voller Papiere, Klamotten, Kostbarkeiten werden über hunderte und tausende Kilometer transportiert. Karl und sein Hof kommen dann in Pfalzen unter, kleineren Königsresidenzen, die sich über das ganze Reich verteilen. Dort schart er die Leute um sich, feiert und jagt. Wo Karl ist, ist die Macht. Und da ist immer was los. Um das Jahr 794 aber, Karl ist er etwa 50 Jahre alt, verändert er dieses Leben. Vielleicht hat er das Unterwegssein satt, vielleicht will er aber auch etwas Prächtiges hinterlassen und so plant er eine gewaltige Hofanlage, größer als alle bisher. Mit Musikkapelle, Bibliotheken und einem großen Königssaal. Er baut diese Residenz in Aachen, weil die Stadt mitten in seinem Reich liegt und heiße Quellen hat, in denen Karl täglich badet und es sich gut gehen lässt. Als er 814 in Aachen stirbt, ist er der mächtigste Mann seiner Zeit, der bis heute von vielen verehrt wird.
Och, so ein Bad in einer heißen Quelle, dagegen hätte ich jetzt auch nichts einzuwenden. Doch ganz ehrlich, außerhalb von Karls Superresidenz in Aachen werde ich solchen Luxus im Mittelalter kaum irgendwo finden. Denn die meisten Menschen seiner Zeit können eben kein fürstliches Leben leben. Sie können nicht jeden Tag baden, jagen, Feste feiern. Im Gegenteil, um das Jahr 1000, also ein bisschen nach Karls Zeit, sind 9 von 10 Menschen Bauern. Für sie bedeutet das Leben Tag ein, Tag aus nichts anderes als harte Plackerei. Die Männer arbeiten von Sonnenauf bis Sonnenuntergang auf dem Feld, das allerdings nicht ihnen gehört, sondern einem Fürsten wie Karl. Ihm müssen sie Abgaben zahlen, selbst wenn sie eine schlechte Ernte haben. Viele sind dadurch immer wieder in bitterer Not. Da hinten, auf einer Waldlichtung, sehe ich eins ihrer Bauernhäuser. Ich gehe da mal hin und schaue mir das genauer an. So, Ich bin drin.
Hallo? Jemand zu Hause?
Keiner da. Wahrscheinlich sind sie draußen und arbeiten. Hier im Bauernhaus ist es echt dunkel. Es gibt kaum Fenster. Nur ein offenes Feuer spendet ein bisschen Licht. Macht aber auch viel Qualm. Oh, meine Augen brennen richtig. Der Rauch, der sticht richtig in den Augen. Ah. So eine mittelalterliche Bauernfamilie teilt sich zwei Räume mit ihren Katzen und Hühnern. Nebenan ist der Verschlag für ein Schwein und eine Kuh. Eltern, Töchter und Söhne schlafen auf einem Strohlager. Ich leg mich mal kurz hin. Oh, hui, ganz schön hart. Eine Familie hat meist viele Kinder. Doch selten überleben mehr als 3, 4 die ersten Jahre. Sie sterben an Hunger oder Krankheiten. Aber was machen dann die überlebenden Kinder, wenn sie groß sind? Einer übernimmt den Hof des Vaters, klar. Und die anderen, was machen die? Überhaupt, wie sieht so ein Kinderleben im Mittelalter aus? Ich mache mich mal auf die Suche nach Kindern, um aus ihrem Leben zu erzählen. So, wir sind jetzt in Nürnberg, eine der größten deutschen Städte im Mittelalter. Ich will hier den jungen Franz treffen, der gerade sein Zuhause verlässt, um anderswo eine Ausbildung zu machen. Mit gerade mal 10 Jahren. Kein Scherz. Kinder des Mittelalters ziehen nicht etwa mit 18 aus, so wie wir. Meist verlassen sie schon mit 10, 12 Jahren ihre Eltern und müssen auf eigenen Füßen stehen.
Nun geh schon, sagt die Mutter, gibt Franz seinen Beutel und eine schallende Backpfeife. Heul nicht so viel, ruft sie dann noch. Du bist doch nun ein Mann. Und da macht sich der 10-Jährige tatsächlich auf, ohne sich noch einmal umzuschauen. Er stackst durch die von Regen und Abwässern aufgeweichten Straßen seiner Stadt und schickt dabei Stoßgebete in den Himmel. Herr Gott, lass den Meister in meiner Werkstatt nicht zu streng und die Mahlzeiten üppig sein. Seine Worte gehen im Gewusel der Gassen unter. Handwerker je eines Berufsstands leben und arbeiten hier eng zusammen. Bäcker, Weber, Gerber, Schmiede, deren Hammerschläge weit dröhnen. Am lautesten aber ist es am Flüsschen, das durch Nürnberg fließt. Dort treiben Wassermühlen die kreischenden Segen der Zimmerleute an. Bei ihnen wird Franz seine 3 Lehrjahre verbringen. Er muss sich sputen. An seinem Stab hüpft der Beutel auf und ab. Darin Wollsocken, eine Wechselhose, ein Kruzifix. Das wichtigste Mitbringsel aber ist unsichtbar. Der gute Ruf seines Vaters. Er ist ein angesehener Bürger der Stadt. Einfache Bauerssöhne bekommen im Mittelalter nur schwer einen Ausbildungsplatz. Zudem können sich die meisten von ihnen kaum das Lehrgeld leisten. 24 Gulden zahlt Franz' Vater dem Meister für die Ausbildung, Essen und Unterkunft. Das ist keine Kleinigkeit. Ein Handwerker verdient kaum mehr in einem Jahr. Endlich hat Franz das Fachwerkhaus erreicht. Ein kräftiger Kerl öffnet und erteilt ihm gleich die 2. Ohrfeige. Wirst du spät kommen, schimpft sein Meister und winkt ihn in die Werkstatt hinein. Franz mag die Zimmermannsausbildung lange nicht. Die Balken, die er zusägen muss, sind viel zu schwer. Der Meister ist viel zu streng und immerzu klatscht er Franz eine, weil er den Hammer verlegt oder sich bei Tisch zu viel aufgefüllt hat. 12 Züchtigungen täglich sind erlaubt. Sich zu wehren, aber nicht. Kinder haben nichts zu sagen in dieser Zeit. Franz überlegt schon abzuhauen, aber das ist kein Ausweg. Zu Hause würde man ihn nicht wieder aufnehmen. Dazu bekäme er nie wieder eine neue Ausbildungsstelle. Er hätte jetzt einen schlechten Ruf als Drückeberger. Und so hält er durch, bis er davonlaufen darf. Denn nach 3 Jahren Lehrzeit kehrt er der Stadt den Rücken zu und er geht auf Wanderschaft. Und auf den Dombaustellen in ganz Europa lernt er sein Handwerk später doch noch lieben.
Oh Mann, der Franz hat es echt nicht leicht. Da ergeht es Luise, die ich in einem Kloster nicht weit von Nürnberg getroffen habe, schon besser. Dabei muss auch sie sich mit gerade 10 Jahren von ihrer gesamten Familie verabschieden. Luise lächelt tapfer. Dann schließen sich die Klostertore für immer. Sie wird ihre Eltern, die ganze Welt vor den Klostermauern, nur noch selten wiedersehen. Eine alte Nonne nimmt Luise an die Hand und führt sie herum. Das Kloster, in dem sie nun leben wird, ist eine enge, abgeschlossene Welt. Und doch kein Gefängnis. Im Gegenteil, das mittelalterliche Leben hat Kindern, vor allem Mädchen, nicht viel zu bieten. Viele ihrer Wege sind vorgezeichnet. Söhne werden je nach Herkunft Knecht, Handwerkslehrling oder Ritter. Die Töchter werden Ehefrauen und Mütter. Es sei denn, ihre Eltern besitzen Macht und Mittel, ihre Tochter in einem Kloster unterzubringen. Ein Glückslos, denn hier dürfen Mädchen wie Luise lernen. Nirgendwo sonst haben sie die Möglichkeit dazu. Doch die Tage im Kloster beginnen früh. Schon um 2 Uhr in der Nacht wird Luise von einer Gebetsglocke geweckt. Gähnend legt sie ihr Gewand an, läuft mit gesenktem Kopf zur Kapelle. Zur ersten von 6 Andachten. Zwischendurch besucht sie die Klosterschule, lernt Heilkunde und Latein. In den Pausen beim Essen gilt strenges Redeverbot. Die Nonnen und Klosterschülerinnen unterhalten sich darum in Zeichensprache. Eine Schwimmbewegung bedeutet, ich möchte Fisch. Luise beginnt die stille Klosterwelt zu lieben. Sie wird zur Nonne, steht im Kloster später als Äbtissin vor und genießt die große Freiheit dieser kleinen Welt. So, ihr Lieben, und nun muss ich euch jetzt auch noch Götz vorstellen. Den habe ich zufällig getroffen, als er auf dem Weg war zu seinem Onkel, um von ihm zum Ritter ausgebildet zu werden. Ritter, das sind die Helden und Kämpfer des Mittelalters. Doch auch sie fangen einmal klein an, so wie Götz.
Mach einen furchtlosen Ritter aus ihm. Das ruft der Vater dem Onkel zu, dem er seinen 10-jährigen Götz an diesem Frühjahrsmorgen übergibt. Dann galoppiert er eilig davon, ohne sich noch einmal umzusehen. Schon am Tag nach der Ankunft beginnt die Ausbildung. Götz wird auf einen riesigen Hengst gesetzt, damit er das Reiten lernt. Im Strammgalopp wird dem Jungen Hundeelend. Man steckt ihn mit dem Gesicht in den Pferdemist, um ihn abzuhärten. Doch für seinen Traum, Ritter zu werden, nimmt Götz das alles hin. Schlimm findet er anderes. Lesen, Schreiben, Rechnen. 3 Jahre lang hatten ihn bereits seine Eltern von den besten Lehrern unterrichten lassen. Aber dann mussten sie einsehen, dass ihr Sohn nicht für die Schule, sondern für Schlachten geschaffen ist und gaben ihn in die Ritterlehre. Und Götz hat Talent. Mit 14 kann er auf ein trabendes Pferd aufspringen und mit dem Schwert kämpfen. Sein Onkel hat ihn zu seinem Knappen, zum Rittergehilfen gemacht. Gemeinsam ziehen sie nun in die Schlacht. Götz fiebert den wilden Gefechten entgegen. Er darf dem Onkel in die Rüstung helfen, das Pferd striegeln und satteln. Später nimmt der andere, vom Onkel besiegte Ritter gefangen, um ein Lösegeld zu erpressen. Und dann rettet er dem Onkel das Leben. Als der in einem Kampf zu Boden geht, reitet der Feind schon herbei, die Lanze im Anschlag, doch Götz kommt ihm zuvor und schleift den Onkel fort. Zum Dank werden Götz bald ein eigenes Schwert und Sporen überreicht. Er hat sich seine Sporen verdient. Er ist jetzt auch ein Ritter und wird selbst in den Kampf ziehen.
So trist das Leben für viele Bauersleute ist, auf den Burgen und Rittergütern ist oft richtig was los. Und ich muss euch verraten, als ich Götz und seinen Onkel getroffen habe, erzählten sie mir von einem großen Fest, das schon bald auf ihrer Burg stattfinden wird. Und sie haben mich dazu eingeladen. Oh, ich freue mich richtig drauf. Allerdings muss ich noch einmal kurz mit meiner Zeitmaschine zurück in die Gegenwart düsen. Denn ich habe ja keine schönen Klamotten eingepackt. Und ich kann doch nicht in Jeans und Gummistiefeln bei so einem schönen mittelalterlichen Bankett aufkreuzen. Also, ich quetsche mich mal in meine Maschine und mache mich startklar. Und ihr könnt die Zwischenzeit ja nutzen, um euch ein bisschen Mittelalter nach Hause zu holen. Die Epoche gilt ja als düstere Zeit, weil es kaum Frieden gibt. Immer und immer wieder wird gekämpft und gemordet. Und weil es, klar, noch keinen Strom und keine elektrischen Lampen gibt. Licht in den Häusern spenden allenfalls Feuer und Kerzen. Vor allem Burgen und königliche Gemächer, wie das von Karl, schimmern im Kerzenlicht. Und Kerzen kann man auch sehr gut selbst gießen. Wie das geht, das könnt ihr auf www.geolino.de nachlesen. Da gibt's eine Anleitung für euch. Und ehe ich mich von euch verabschiede, kommt hier auch noch, bitte mittelalterliche Trompeten an dieser Stelle, der Witz der Woche.
Treffen sich zwei Ameisen mit einem Elefanten. Fragen die Ameisen, willst du kämpfen? Antwortet der Elefant, 2 gegen 1 ist unfair.
Ich bin wieder im Hier und Jetzt und packe rasch mein feinstes Outfit für das Burgfest ein. Und dann geht's nächste Woche wieder ins Mittelalter. Das wird bestimmt spannend. Ich werde den Burgherrn ausquetschen, was man alles in einer Burg entdecken kann. Und ich will wissen, was seine Lieblingsspeise ist. Hört unbedingt wieder rein. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Mein Name ist Ivy Hase. Mit mir zusammen in der Folge zu hören ist unser Sprecher und Co-Host Tim Pommerenke. Das Skript hat Katharina von Gruszkowski geschrieben und uns zeitlich ins Mittelalter katapultiert mit ihren tollen Geräuschen, Tönen und der tollen Musik hat Alexandra Ziebisch, unsere Audioproduzentin. Und jetzt bis nächste Woche oder dann bis in die Vergangenheit. Nicht bis bald, sondern bis vorher. Dieses Zeitreisen ist aber auch ein bisschen kompliziert. So oder so. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de/spezial.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.